You are now about to witness the strength of fight knowledge.
Kameramäßig?
Ja, ich höre dich gut.
Hörst du mich gut?
Hörst du mich gut?
Ich höre dich super.
Wenn wir uns beide gut hören,
dann wird es gut sein. Denn wenn es schön ist, wird es gut sein und dein Leben lang passieren.
Möchtest du nichts trinken, Coach, wollte ich schon sagen, Chris?
Nee, ich hätte gerne ein Wässerchen.
Ein Wässerchen? Dann mache ich mal das Wässerchen-Lied dazu an.
Ja, okay.
Kampfsport ist unser Spiel und wir erzählen viel. Uwe, Frank und Chris, der Coach. Sitzen gemeinsam auf der Couch. Humor und Witz sind immer dabei. Das ist unser Style. Wie jeden sind wir bereit für den Kampf. Jeder Schlag, jeder Angriff außer Rand und Band. Tag und Nacht, keine Gnade, nur durch Haltevermögen und Hingabe. Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Ruf der Hyäne, jeder Schlag an den Kopf passt. Ruf der
beste Stelle.
Hyäne, Diskussion bis zur Ohnmacht. Ruf der Hyäne mit Uwe, Frank und Chris, der Coach.
Ja, da sind wir. Herzlich willkommen
zu eurem Lieblingspodcast. Ruf der Hyäne.
Wir sind
der.
Mal...
Der Kampfsport-Podcast.
Wir sind mal wieder mal heute ein bisschen locker flockig unterwegs, ihr habt es gemerkt, ja. Nach dem harten Metal-Intro, was zwei Leute mir schon mal privat geschrieben haben, dass das nicht schön ist, das Lied. Da habe ich so gefragt, was sie so für einen Musikgeschmack haben. Ja, komplett einen anderen Musikgeschmack, da kann ich nichts für.
Ja, wir können schon viel, aber wir können tatsächlich nicht jedem gefallen. Nee.
Spult vor, wenn euch das erste Intro, was von Menschenhand gemacht worden ist, nicht gefällt, spult vor.
Spult vor.
Ansonsten, wenn ihr uns gern habt, wenn ihr uns lieb habt, dann bleibt ihr halt dran.
Und gebt uns ein Like.
Das ist wie in der Beziehung, weißt du? Es gibt manchmal so Sachen, da schmatzt der Partner, dann, da muss man drüber stehen, da muss man schlucken. Muss man, du guckst mich so an.
Muss man schlucken. Wir sind wieder auf Explicit.
Der Chris ist aus dem Urlaub zurück.
Jeha!
Wie war der Urlaub? Erzähl mal. Komm, lass mal ein bisschen privat sein. Die Leute müssen uns auch mal ein bisschen von der privaten Seite kennenlernen, bevor wir zu den Knallern
gehen. Ich pflege ja. Mein Instagram ist ja quasi mein Leben, mein offenes Leben. Ich prostituiere mich da ganz gerne. Ja. Nee, der Urlaub war toll. Also Sardinien ist wirklich ein sehr, sehr schöner Urlaub.
Ist eine Reise wert.
Ist auf jeden Fall eine Reise wert. Wer auf Natur steht, und das ist genau meins, und wir waren auf einem 20 Hektar großen Grundstück untergebracht, mit wilden Olivenbäumen, Felsen drauf, sehr viele Eidechsen, Smaragdeidechsen und Schlangen tatsächlich, Zornnattern, ne, die sehr schnell sind, aber Menschen nichts tun. Wenn man sie natürlich irgendwie ärgert oder so, ne, könnte ich mir schon vorstellen, dass die mal zubeißen, aber nicht giftig, sondern die haben da aufgepasst, dass die Echsen sich nicht zu doll vermehren. Geckos an den Wänden und so.
Hast du diesen Käse probiert, von dem ich dir erzählt habe?
Nee, den habe ich nicht probiert.
Bah, hättest du auch nicht gemacht.
Nein, ich nicht gemacht. Aber ich habe einen mega geilen Burger gegessen da tatsächlich, was ich erst als Affront dachte, aber wir sind beim Raufgehen nach Castelsardo, in dieses Kastell eben, an so einem Burgerladen vorbeigekommen, habe eigentlich gedacht, das ist eine Trattoria. Da gab es auch noch einen Burger, aber da wir jetzt schon saßen da, der beste Burger, den ich in meinem Leben gegessen habe. Und ich habe das beste Steak meines Lebens da gegessen.
Das hast du mir gerade erzählt, ja.
Und super viel Natur, super ruhig, überhaupt gar keine Lichtverschmutzung. Du kannst so die Sterne sehen. Ich bin ja so ein Scheißromantiker.
Ne? Ja, bist du wirklich so? Guckst dann da oben und...
voll. Könnte mir eine Decke nehmen, mich hinlegen, die Sterne beobachten.
Ey. Und dann, kennst du dich dann auch aus so, dass du sagst, oh, da ist die Milchstraße und da ist der kleine Elefant und so?
Und der kleine Elefant und der große Bagger. Ja, die kenne ich alle.
Man muss ja auch dazu sagen, Sardinien gehört ja unter einen der Blue Zones auf der Welt,
genau.
Wo Menschen über 100 Jahre werden.
Ich glaube, überdurchschnittlich viele Menschen über 100
werden. Ich glaube, in Japan ist es noch.
In Japan, in tatsächlich...
Nordkorea?
Nee. Ein Spot in den USA tatsächlich, ja. In Japan, in der Dominikanischen Republik gab es einen. Oder auf jeden Fall in Südamerika. Südamerika ein, genau. Und unter anderem Sardinien auch in den Bergen. Ich kann dir auch sagen, warum. Die haben da unheimlich viele Treppen.
Ja.
Und wenn du alt bist, brauchst du unheimlich lange, um irgendwo hinzukommen.
Ich glaube,
deshalb aber musst auch, du da alt werden, sonst kannst du deine Leute gar nicht besuchen.
Ja, ich glaube aber auch, dass du hast gerade gesagt von den Oliven, dass das halt nur gesunde Lebensmittel da auf den Tisch kommen.
Gerade ja, so Italiener. Also ich war in so einem riesengroßen Supermarkt. Ne? Du kriegst da wirklich super viel Einheimisches zu essen. Du kannst aber auch jeden anderen Klumpatsch kaufen. Und wie junge Leute so sind, ne? Ich denke, dass die Älteren tatsächlich sich auf das Alte, so als ob die jetzt hier nur noch Graupensuppe, Linsensuppe, Wirsing-Eintopf und so machen.
Würde ich auch mal gerne wieder essen.
Ne? Ja, genau. Und,
mein Sohn hat übrigens in der Hauswirtschaft, so, muss ich jetzt mal kurz erklären, der hat eine Hauswirtschaftsklasse.
Ne? Ist ja nicht schlimm erstmal.
Ja, ja, ist nicht schlimm. Er wollte nicht unbedingt, aber er wurde da zugeteilt und die Lehrerin ist so extrem vegan, was ja auch nicht schlimm ist. Und jetzt haben sie ein Rezept aufbekommen, da mussten sie genau nachkochen und zwar ging es um Bauerntopf. Mhm. Und da gehört auch Hackfleisch zu. Also hat sie aufgegeben, dass die veganes Hackfleisch kaufen. Also hat er veganes Hackfleisch gekauft und auf dem Rezept stand, das kam dann zum Schluss obendrauf, Schmand.
Ist nicht vegan.
Wollte ich gerade sagen. So viel dazu, veganer Bauerntopf. Aber naja, anderes Thema. Aber du hast gerade von Sternen gesprochen. Ich hatte am Wochenende eine heftige Diskussion mit einem, der war wirklich fest der Annahme, dass das Universum nicht existiert, dass Dinosaurier nicht gelebt haben und dass die Welt wirklich nicht rund ist. Und ich habe mich mit dem unterhalten.
In welchen Kreisen treibst du dich denn rum?
Darf ich nicht sagen.
Okay.
Sag ich dir gleich off-air. Mhm. Ich sagte so viel immer hier, sage ich dir auf R und eigentlich sage ich dir dann gar nicht auf R, weil wir danach dann komplett wieder vergessen haben.
Ja, komplett.
Ja. Aber ich war sowas von, das war sowas von anstrengend, dieses Gespräch.
Aber pass auf, ich kann das nachvollziehen mit den Dinosauriern von mir aus, kann ich nachvollziehen.
Nee, kann ich auch nicht nachvollziehen.
Ja, dass das Universum nicht funktioniert, schwierig, weil das lässt sich auch physikalisch erklären.
Ja, alle Fotos, alle Videos, die es so gibt, sind halt
alle gefaked. Und warum? Die Frage ist immer, warum?
Kann er nicht erklären.
Ja, dann...
Weiß er auch
der,
nicht.
Der muss ja
er weiß es einfach.
Aber der musste diese Annahme ja irgendwo hernehmen.
Ja, YouTube University. Mehr bräuchte er dazu nicht
sagen. Ja, aber dann kann ich das auch erklären, weil ich bei YouTube University erklären
Chris, ich hab mit ihm geredet. Wir haben mit mehreren mit ihm geredet und wir haben uns alle angeguckt und das ist so, als würdest du mit dem Delfin reden. Also
Delfine sind klug.
Ja, das ist der aber da kommt nichts zurück, verstehst du?
Ja,
das meine ich damit.
Ja, der Typ war ja nicht klug.
Eigentlich ist der klug, aber seit Corona hat er so ein... einen anderen Weg eingeschlagen.
Seit Corona erst.
Ich weiß nicht.
Naja, es mag ja sein, dass das alles nicht funktioniert, dass es kein Universum gibt, keine Dinosaurier, aber dann die Frage ist, warum denkt sich dann irgend so eine geheime Weltregierung, warum denkt die sich so einen Stuss aus?
Was hat sie davon?
Wo ist der Nutzen?
Genau, habe ich ihn ja auch gefragt.
Also wenn du jetzt damit mit das böse Universum, ihr müsst alle zu Hause bleiben oder so, dann würde ich das verstehen. Aber,
ja, und dann kam, also da war dieses leidige Thema, was ich eigentlich auf so Partys vermeide, war Religion und Politik.
Oh, macht man doch
nicht. Ja, und dann kam Religion danach ins Spiel, weil er sagte, dann glaubst du auch nicht an Adam und Eva. Und da habe ich gesagt, nee, ich bin keine 8 mehr. Und dann musste ich bin wirklich...
Ach, glaubte er an Adam und Eva?
Ja, ich bin da wirklich...
Ach, er hat an die Bibel geglaubt?
An die Bibel hat er geglaubt.
An ein Buch, was von einer über 2000 Jahre alten
Hirtenkultur
geschrieben wurde?
Und dann bin ich aufgestanden und bin gegangen. Dann bin ich wirklich aufgestanden. Ich habe gesagt, geht nicht, tut mir leid. Ist nicht böse gemeint, aber ich muss jetzt aufstehen.
Ach, da wäre ich gerne dabei gewesen.
Ganz furchtbar. Also wirklich, wirklich.
Also ein Buch, was vor über 2000 Jahren von einer primitiven Hirtenkultur geschrieben wurde, der sein Leben heute danach ausrichtet.
Ja. Wo Leute noch dachten, dass sie ihre Wunden heilen, indem sie draufrotzen.
Weil die ja damals wissenschaftlich so unfassbar bewandert waren, war ist okay. Das ist ein Thema, das sollten wir. Wir lassen das hier. Wir brechen diese Diskussion hier ab.
Da werden bestimmt ein paar zugucken, die sagen, wie Adam und Eva?
Also, ja, normal.
Ich glaube.
Also, allerdings.
Der ist über Wasser gelaufen, das funktioniert auch.
Der konnte nicht mehr schwimmen, der Trottel.
Glaubt, woran ihr wollt. Aber lasst solche Themen, kleiner Lifehack, lasst solche Themen auf irgendwelchen Feiern irgendwie am Rande, weil da machst du dir nicht viele Freunde.
Händelt dazu wie auf der Matte. Keine Politik, keine Religion, keine Scheiße.
Sehr, ganz genau. Wir haben Post bekommen, da gehen wir gleich drauf ein.
Ey, richtig toll.
Ich muss einmal sagen, da halte ich hier mal zu, ich habe eine Fanpost wirklich bekommen. Ich kam nach Hause und da lag dieser Brief, der nicht leicht war, ich werde den nicht vorlesen, weil ich denke mal, das ist so ein bisschen persönlich, bei mir auf den Tisch. Ich habe dem Coach, der war dann in Italien, habe ich ihm ein paar Fotos geschickt.
Krass,
da ist ein Foto bei von einem Vater mit seinen zwei Kindern. Die haben ganz frisch mit Karate sogar angefangen. Jo. Es war eine schöne Geschichte beigeschrieben. Es war ein kleiner Text hier auf der Rückseite drauf und dann auch nochmal so zwei kleine Tigerbalm-Proben mit dabei.
Dankeschön dafür.
Wenn du diese Folge jetzt sehen solltest, zum einen hätte ich gern gewusst,
wo hast du
meine Adresse her?
Verdammter Stalker.
Zum Zweiten, ich werde die nicht hier beantworten, sondern ich werde dir persönlich zurückschreiben. Heißt aber jetzt nicht, dass mir jeder Hans und Franz schreiben kann und ich setze mich dann hin und schreibe auch wieder höchstpersönlich zurück. Ne? Also wenn es nicht überhand nimmt, sagen wir mal so. Ansonsten, das ist auch so in Vergessenheit geraten. Ne? So, erstmal eine super Handschrift auch, muss ich auch nochmal loben. So Briefe zu verschicken, so, weißt du? So, dass du drauf
wartest. Ich sag doch, dieses Internet wird sich nie durchsetzen. Hier, eine E-Mail kann doch niemals einen handgeschriebenen Brief.
Ja.
Du machst doch jetzt irgendwann einen Liebesbrief auf, da machst
du, ne? Aber ich
hast auf dem Dachboden liegen Liebesbrief, machst doch keine E-Mail auf oder
Chris,
so, oder
eine WhatsApp-Nachricht. Ich sag dir ganz ehrlich, ich kenne diesen Herren ja nicht. Der kommt aus der Saar, Neunkirchen Saar.
Saarland.
Kenne ich keinen, aber ich habe mich gefreut über diesen Brief. Hätte der jetzt mir eine E-Mail geschickt, hätte ich mich nicht so gefreut.
Ja.
Da steckt schon ein bisschen Liebe drin. Ein bisschen, finde ich geil. Also nochmal Respekt oder, und danke oder, dafür. Ich antworte dir auf jeden Fall.
Oder die haben im Saarland kein Internet.
Doch, dann wird er uns ja nicht kennen. Ansonsten haben wir Post bekommen. Auch über Instagram. Ich habe dir da diesen einen Post auch nochmal geschickt. Hast du den?
Ich habe den, ja.
Oder soll ich den vorlesen? Ich habe den auch hier.
Lies den bitte vor.
Was wir eigentlich auch immer sehr gerne haben. Ich muss mal den Laptop anholen. Ich habe übrigens meine Lesebrille. Noch nicht, aber ich war beim Optiker und in 3-4 Wochen kommt die.
Und in 3-4 Jahren sind wir hier.
Ne. So. Unterhaltet euch mal so lange.
Ja, wir finden diese Fanpost, habe ich gerade auch, ich war gerade mal eben live auf Insta und wir finden diese Fanpost oder sagen wir mal eure Geschichten, das muss ja nicht unbedingt Fanpost sein, ihr findet eure Geschichten, wenn wir jemanden dazu inspiriert haben über diesen Podcast, über den besten Kampfsport-Podcast der Welt, dass wir Leute darüber inspiriert haben, wieder anzufangen oder überhaupt anzufangen mit Kampfsport, da sind wir unfassbar stolz drauf, weil das finde ich eine unheimlich tolle Sache. Weil mit, weißt du, so mit 16, 17, 18, 19 anzufangen mit Kampfsport.
Kann jeder.
Oder macht auch mal. Jeder hält nur nicht lange durch. Aber mit Mitte 30 oder Ende 30 anzufangen und dann mit seinen Kindern dann noch zusammen zu trainieren und so, das finde ich absolut großes Kino. Ihr seid echt die geilsten.
Das war übrigens so der Tenor in dem Brief, den ich bekommen habe. Ich lese jetzt mal vor und zwar hat der Jakob uns auf Instagram geschrieben, hi ihr beiden, ich habe zwar nicht nur wegen euch angefangen mit Kampfsport, aber ich habe noch vor meinem ersten Training nach Podcasts gesucht, bin auf euch gestoßen und bin euch seitdem treu. Danke dir dafür.
Danke dafür.
Ich habe im Januar im Alter von 34 noch mit Kickboxen angefangen, deine Baustelle.
Ah, guter Mann.
Und es hat mein Leben verändert. Vor dem ersten Training war ich des Todes nervös. Ich bin der Neue, ich kann nichts, alle da können was. Wie wird es ablaufen? Wird es mir Spaß machen? Werde ich überhaupt durchhalten? Ich habe mir dann Folge 145 mit den Anfängertipps angehört. Die Folge hat mir die größte Angst genommen und war top motiviert. Die Folge hat mir die größte Angst genommen und war Top-Motivation. Ich bin jetzt seit Januar dabei, habe 15 Kilo runter.
Alter, Respekt.
Gehe dreimal die Woche zum Kickboxen, dehne mich, ernähre mich gut, suche mir auch im Urlaub Kickbox-Gyms und bin unendlich froh, den Weg gewählt zu haben. Das flaue Gefühl vor dem Training ist auch weg und jedes Mal gibt es irgendwas, was besser klappt als beim letzten Mal. Kann ich jedem nur empfehlen. Danke euch Nasen, Jakob.
Ey, danke dir erstmal für die tolle E-Mail. Und ey, Jakob, du bist ein richtig geiler Typ. Das ist mega. Das sind die Geschichten, die wir hören wollen eigentlich. Das ist richtig geil. Da freue ich mich drüber wie ein Schnitzel.
Finde ich auch gut.
Ja.
Ehrlich.
Richtig geil.
Scheiß was auf irgendwelche Likes auf Instagram oder auf YouTube.
Ja.
Solche Geschichten, wenn sie wahr sind natürlich, ne? find ich immer geil.
Was soll denn diese Einschränkung? Hast du da irgendwelche?
Ja, kann ja sein, dass jetzt Leute schreiben, oh, ich schreibe jetzt auch mal, weiß ich nicht, mir ist
nur ein. Was hat denn einer davon? Macht das nicht, da hat keiner was von.
Ja, vielleicht weiß ich,
keine Ahnung. Das ist Bullshit.
Du weißt, wie die Menschen sind. Wir haben ein bisschen umgeändert. Der Chris hatte vorhin auf Instagram live kurz gesagt, gegenüber sitzt jetzt die Casting-Couch.
Aber wirklich, wie so eine, echt so eine Porno-Casting-Couch, total geil.
Also ich film jetzt gleich mal rein, dann seht ihr das. Wir brauchen
eine Assistentin. Wir werden von mir gecastet auf dieser Couch.
Ist eine Dreier-Couch, quasi in der gleichen Formation wie diese Couch. Warum und wo ich die her habe, kann ich kurz sagen, denn meine Oma ist am 5. Mai um 17.40 Uhr friedlich eingeschlafen, mit 95 Jahren und hat mich, muss ich sagen, so die ersten zwei, drei Tage echt aus der Bahn geworfen, weil das letzte Mal, als ich jemanden aus der Familie verloren habe, da war ich noch ein Kind und das war jemand, mit dem war ich nicht so eng verwandt, so verengt verbündet wie mit ihr.
Oma ist immer eine ganz schlimme Geschichte.
Ja, also wirklich, das war eine Oma, wie man sie eigentlich gerne hat, wie man sie eigentlich, wie eine Oma sein soll. Mhm. Ne? Sie war lieb, sie war nett, sie hat auch mal ein paar Wörter losgelassen, sie hat dich mal auch kritisiert, also ich könnte mir keine andere Oma gewünscht haben.
Eine Oma im Ruhrgebiet halt, wie ihr der Schnabel gewachsen ist.
Und die ist leider jetzt verstorben. Und letztens musste ich auch nochmal wieder so nachdenken, ich habe ihre Nummer noch bei mir im Handy, ne? Mhm. Die werde ich auch nicht löschen. Aber ich sehe dann so, ich scroll durch und dann sehe ich ihre Nummer und dann denke ich mir so für einen Bruchteil einer Sekunde, ach du, ich müsste da auch mal wieder anrufen. Und dann wird mir klar, ist nicht vorbei. Deswegen meine Empfehlung vorab, ruft Leute an, solange ihr noch könnt.
Ey, Digga, da fällt mir ein, ne? Ich wollte dir nochmal, ich gebe dir meine Daten von meinem Insta-Account, ne? Falls ich sterben sollte, ne? Da schreibst du dann in der Story rein, ey Leute, die haben WLAN hier oben.
Aber so eine Woche später, ne?
Ja, sicher eine Woche später. So geil.
Also, wie gesagt, habt ihr irgendwie Beef oder Stress? Ich hatte keinen Stress mit meiner Oma, aber habt ihr Stress mit jemandem über irgendeine banale Scheiße, ey? Schluckt aber runter, ey, ruft einfach
ey,
an und sagt,
wie geht's? Gerade Familien. Familienstreitigkeiten, ich kenne mich da aus. Also Familienstreitigkeiten ist ganz schlimm. Irgendwann ist der Zug dann auch abgefahren, wenn es zu lange her ist, ist richtig schwer. Aber der Erste, der wieder Kontakt aufnimmt, ist halt der Stärkste. Der Erste, ja, der verzeiht, ja, ist der Stärkste.
Ja, ja. Also mach das. Ansonsten war ich dann bei meiner Oma, weil wir müssen jetzt die Wohnung langsam leerräumen und dann habe ich das gefunden, Chris. Meine alte Spardose als Kind.
Ey, du hast so eine Homo-Spardose?
So eine Homo-Spardose. Und du hast ja immer
hat der Homo gesagt.
Und du hast ja immer von dem Phrasenschwein gesprochen.
Ja.
Und jetzt haben wir einen.
Ein Phrasenelefant.
Ah, ich stelle ihn mal hier unten hin.
Ja. Oh, ich muss mir eine Menge 2-Euro-Stücke einpacken.
Oder wir fangen mit 50 Cent-Stücken. Nee, so viel Kohle habe ich auch nicht.
Boah.
Also, wie gesagt, die Sessel von meiner Oma sind hier. Hier hat sie früher drin gesessen, hier sitze ich jetzt drin. So wird es weiter verändert.
Der Spirit seiner Oma begleitet uns.
Chris, was ist denn heute das Thema?
Heute ist das Thema Wettkampf, nötig oder unnötig?
Antwort, ja. Danke, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ganz klar, ja. Also meiner Meinung nach.
Wettkampf nötig?
Ja.
Ja, ich komme aus dem Wettkampfsport. Ja. Die Frage ist dann halt, wenn ich einen Kampfsport betreibe, ein Kampfsport oder eine Kampfkunst, in der Wettkämpfe existieren, ist das notwendig. Und dann muss man mal, wenn man ganz zurückbricht auf diese Geschichte, wo die gesagt haben, hier bei den Bundesjugendspielen soll es keine Gewinner und Verlierer mehr geben, also sprich auch keine Siegerurkunden.
Ist es denn wirklich jetzt so?
Ich weiß es gar nicht, ich habe keine kleinen Kinder.
Also ich habe es auch mal gehört.
Ich habe keine kleinen Kinder im Dings. Also wenn das so ist, dann wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ist es halt richtig kacke, weil Wettkampf gehört dazu.
Aber mit welcher Begründung? Mit welcher Begründung sagen die Kinder dürfen da nicht mitmachen? Oder ja,
damit,
nicht mitmachen?
Damit die zarten Seelchen nicht gebrochen werden, damit, weil wenn einer verliert,
nicht ausgegrenzt.
Wäre ja traurig. Mhm. Ne? Ich kann euch mal eins sagen, wer kleine Kinder hat, ihr könnt alles versuchen, aber ihr werdet Tränen und Leiden bei euren Kindern nicht vermeiden können. Ob das jetzt Liebeskummer ist oder verpatzte Prüfungen bei der Führerscheinprüfung durchgefallen oder Handy abgezockt, beklaut worden oder eine Backpfeife bekommen irgendwo draußen. Ihr werdet das nicht vermeiden können. Also gebt euren Kindern Skills mit, Selbstvertrauen mit, damit die solche Sachen stehen können. Und zwar, ne, natürlich gefühlsmäßig damit umgehen können und hilft denen damit gefühlsmäßig umgehen. Ihr könnt das nicht alles vermeiden. Ich habe manchmal so das Gefühl, für viele ist das so die Intention, ich nehme meinen Kindern, ich schütze die komplett. Ja,
Helikopter.
Vor großen Gefahren, ne, auf der Autobahn nachts spazieren zu gehen und so, ist das alles okay. Sind wir gar keine Frage, das normale Teil, das haben Eltern immer schon gemacht. Aber man kann nicht alles von denen fernhalten, so ein rundum Panzer bauen und die am besten den Panzer setzen, zur Schule fahren, reinsetzen, wieder nach Hause in den Bunker und dann, ja, aber das ist ein sicheres Leben. Aber wer seine Freiheit für Sicherheit aufgibt, verliert am Ende beides.
Ich stelle mir ja jetzt so vor, dass diese Generation, die jetzt von diesen Helikoptermüttern herangezogen wird, später ja auch mal Kinder kriegt, wie die dann mit den Kindern umgehen.
Ja, keine Ahnung. Also gibt ja dann immer zwei Möglichkeiten. Noch schlimmer oder komplett anders.
Ja.
Also ich habe meine Kinder...
Was wäre denn dann noch schlimmer?
Ja, noch schlimmer wäre...
Ja, Heimunterricht. Gar nicht mehr irgendwie mit anderen zusammenkommen.
Ja, natürlich. Klar.
Also ich habe, als du dieses Thema angesprochen hast, habe ich gesagt, geil, machen wir. Habe ich kurz so ein bisschen drüber nachgedacht. Und meine Erfahrung war, ich hatte damals... Ihr werdet es natürlich nicht vergessen haben, den dreifachen Vereinsmeister gemacht. Und unter anderem war da drin Kumite. Und das Kumite war auch nur bis Orangegurt ziemlich locker für mich. Und dann gab es einen Grüngurt und ich weiß nicht aus welchem Grund, aber wir haben damals auch gegen Erwachsene Kumite gemacht. Werde ich nie vergessen. Und da war ein Typ, den haben wir genannt, den Piraten, weil er sah aus wie ein Pirat. Lang Bart gehabt, ein Zopf, Grün- oder Blaugurt, ich weiß, oder Lila-Gurt, keine Ahnung. Und wir haben dann Kumite gemacht und bevor ich gegen den antreten musste, war dieses Point-Fighting, weißt du, hat der, ein Freund von mir, einen Kick versetzt und der ist wirklich zu Boden gegangen, hat einen Kick vom Kopf gekriegt und ist zu Boden. Und das hat mich so fertig gemacht.
Echt?
Mein Gott, wie alt war ich da? 13, 12, 13, 14. Dass ich, als ich dann gegen ihn, erstes Mal gegen so einen Erwachsenen antreten musste, dass ich mir fast vor Angst nicht in die Hosen geschissen habe, aber ich habe alles vergessen. Und ich hatte
Also du hast ja mental in die Hose geschissen.
Mental. Und ich hatte eine ganz lange Zeit wirklich Probleme und hatte wirklich Angst, auch wenn es draußen irgendwie um eine Auseinandersetzung gab. Ich kann mich erinnern, wir waren mal irgendwo eingeladen und da waren ein paar Leute, die haben draußen vorm Garten gewartet und wollten uns allen auf die Fresse hauen. Und das war kurz nach diesem Vorfall. Und ich war vom Kopf her so gefickt, dass ich mich im Gartenhäuschen erstmal versteckt habe für eine halbe Stunde und überhaupt nicht rauskommen wollte.
Also kann ich nachvollziehen. Ich war in dem Alter so Grundschule und so ein bisschen älter, also ich war auch voll das Opfer. Ich sag mal so, ich habe immer eine sehr große Schnauze gehabt, ne? Und habe dafür halt eine Menge Arschtritt und Backpfeifen kassiert, bis ich dann mal irgendwann mal entschieden habe in der Pubertät, nö, jetzt nicht mehr. Ich kam auch mal drauf und habe dann angefangen zu trainieren.
In der Garage habt ihr euch gekloppt.
Da, wo es dann mit der Garage losging, genau. Und war halt noch so Testosteron, Adrenalin, bla bla bla, alles hoch. Aber ich war immer halt immer auch ein relativer Lappen. Also ich war mit 18, habe ich noch...
Was heißt denn war?
Touché, Punkt für dich. Ich glaube, mit 18 habe ich noch...
Du bist derjenige, der ein Foto von einem Lauch, von der Selleriestange macht, die auf der Hantelbank liegt.
Lauch, keine Selleriestange.
Oder Lauch und markierst mich da drauf. Ne?
Ja, sind wir mal uns einig. Die Bank drücken, mach ich die weg. Ne? Ich habe mit 18 noch irgendwie so 72 Kilo gewogen. Ne? Also bei der Größe, bei 1,84, 72 Kilo, kannst du dir vorstellen. Ne? Ich meine, ich hatte auch ein Sixpack, aber... Ne?
Zählt nicht.
Ja. Ne?
Wenn dünn ist. Wie dicke Frauen mit Titten.
Ja, zählt nicht.
Ja. Aber dann musste ich ja weitermachen. Das heißt, ich musste ja irgendwann gezwungenermaßen nochmal an Wettkämpfen teilnehmen. Mhm. Und dann hat sich halt mit der Zeit gegessen. Hätte ich mir jetzt vorgestellt, dass ich da einen Rückzug gemacht hätte.
Machst du das nicht mehr.
Dann machst du das nicht mehr. Und dann hast du vielleicht auch für die Zukunft, weil es ist ein blödes Beispiel jetzt, aber dann hast du auch vielleicht für die Zukunft, gerade was so Wettkämpfe angeht, auch schwere Karten. Du hast es gerade angesprochen, beruflich, Führerschein und.
Ja.
Du hast nicht gelernt,
mit Druck umzugehen
und mit Verlieren umzugehen.
Genau.
Darum geht es ja. Also, es geht ja nicht darum, dass du an Wettkämpfe teilnimmst und jedes Mal gewinnst, sondern du sollst lernen zu verlieren.
Es gibt niemanden, man soll nicht lernen zu verlieren.
Doch.
Halte ich jetzt falsch. Man muss lernen, eine Niederlage sportlich hinzunehmen.
So meine ich das.
Aber lernen zu verlieren ist doof, weil dann verliere ich immer.
So habe ich das nicht gemeint. Du sollst das Gefühl lernen, eine Niederlage wegzustecken.
Genau,
das meine ich.
Das ist so. Um zu begreifen, so eine Niederlage bedeutet gar nichts. Also das macht gar nichts mit dir. Du kannst verlieren und dann geht dein Leben komplett nur weiter. Ist niemand gestorben, ist niemand verletzt worden, alles. Du hast einfach nur verloren an dem Tag. hast einen schlechten Tag gehabt vielleicht. Oder der andere war verdammt nochmal einfach besser.
Ja, was und, vorkommt. Ne?
Und was häufig vorkommt. Mhm. Und ich stelle fest, also zumindest so was in meinem Umfeld so betrifft, ist so eine Wettkampfmüdigkeit. So die Leute, die trainieren gerne, aber die gehen nicht gerne auf Wettkämpfe. Weil das bedeutet eben, du musst dich komplett drauf einlassen. Ich muss mich für ein paar Wochen lang, ordne ich alles relativ weit unter. Ich kann natürlich meine Familie und meinen Job nicht unterordnen, aber die treten schon ein Stück weit in den Hintergrund. Ich mache da Business as usual, soweit alles, was nötig ist, aber den Rest konzentriere ich mich auf den Wettkampf. Also ich muss mich ernähren vernünftig, ich muss regenerieren vernünftig, ich muss trainieren vernünftig.
Ich muss Zeit in mir investieren.
In mich selbst investieren, ja. Genau. Ich muss Zeit in mich selbst investieren und das sollte einem wichtig sein. Und ich kann immer nur sagen, wenn du Wettkämpfe gemacht hast oder so und du standest mal im Ring auf der Matte, im Cage, das verändert dich, das macht dich zu einem besseren Menschen, das ist einfach so. Mhm. Und natürlich im besten Fall gewinnst du, weil du trainierst, um zu gewinnen. Du kannst Tennis spielen, Fußball spielen, du kannst alles spielen, nur kämpfen kannst du nicht spielen. Kämpfen ist kämpfen. Wenn du da verlierst oder auch wenn du gewinnst, tut halt weh. Mhm. Und dem muss man sich stellen. Und das finde ich persönlich, ist egal, ob Männlein oder Weiblein, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ich stelle mich meiner Angst, weil der größte Gegner ist tatsächlich du selbst in dem Moment. Du kämpfst gegen deine negativen Gefühle, gegen deine Angst, gegen den Stress, den du hast. Und du willst unbedingt gewinnen. Was ich finde, das ist ein absoluter Muss. Ich kann sagen, ja, ich gehe mal rein, ich guck mal, was passiert. Kannst du vergessen. Also dieser Wille, ich will jetzt unbedingt gewinnen, ich will das Ding nach Hause fahren, der muss schon da sein. Ne, nicht auf Teufel, also nicht mit unfairen Mitteln, sondern ich versuche mit allem, was ich habe, zu gewinnen. Und das bringt dich natürlich im Leben auch weiter. Weil du weißt, ne, wenn ich mir eine Sache vornehme, wenn ich irgendwas, dann kann ich das erreichen. Hm. Ich muss nur genug investieren. Das ist ja das, was viele heute erzählen, ihren Kindern, ihr könnt alles erreichen, ihr könnt alles werden, du kannst Pilot werden. Natürlich kannst du alles erreichen.
Nur du musst einfach was tun.
Und du musst dich auf die Hinterbeine stellen und richtig was tun. Du musst bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Für alles, was du machst.
Also ich kenne viele Kinder bei uns aus dem Kindertraining, ja, viel ist übertrieben, aber ich kenne einige Kinder bei uns aus dem Kindertraining, die wirklich Probleme haben, wenn es so Richtung, ja, jetzt wollen wir mal gucken, wer hat hier die Oberhand, wer kann hier mal ein paar Punkte holen, so wenn wir so Sparring machen oder so, die wirklich Probleme damit haben und die von vornherein sagen, ah, ich habe Bauchschmerzen, ich setze mich hin.
Ja, und das ist eben eine Stressreaktion, ja, die eben überschießend ist, die nicht im Griff haben.
Ja.
Daran kann man arbeiten, indem man so von Step by Step arbeitet. Ne? Erstmal so Nullkontakt-Wettkämpfe und dann den Kontakt langsam erhöht.
Steigern.
Ne? Und das ist einmal typenabhängig von den Kindern selber. Du hast Introvertierte, du hast Extrovertierte. Dann ist das aber auch ein Großteil auch der Erziehung. Ne? Und ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass zum Beispiel solche leichten Raufereien, die ja üblich sind, egal ob junge Mädchen, Mädchen, junge Mädchen, also darauf voran im Kindergarten sofort unterbunden werden, was ich nicht für richtig halte. Natürlich ist es nicht gut, Probleme körperlich zu lösen, aber bei Kindern ist das ja oft so, da ist das ein Argumentationsmittel, die können halt noch nicht ihr so alles argumentativ lösen. Deshalb versuche ich das und mache einen Kraftvergleich auch, indem ich raufe. Ne? Also wie stark bin ich? Die entdecke ich mich. Kinder machen ja viel über Haptik. Ganz kleine Kinder nehmen was im Mund und. Das ist ja auch nicht, du gehst ja jetzt auch als Erwachsener her nicht und sagst, ich erstmal eine Schippe Sand, um zu gucken, wie das ist. Ne? Also von daher fände ich es schon gut, ne, das natürlich in einem Rahmen, der vernünftig ist und nicht, wenn einer eine Metallschippe nimmt und versucht, den anderen zu erstechen. Ne?
Also, wie war das bei dir? Wenn du jetzt mal so zurückblickst auf deine Wettkampfzeit. Also, gerade so Wettkämpfe, die du dann verloren hast, so in der Anfangszeit, hat dich schon so ein bisschen auch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, ne?
Also man muss halt ja mal so sehen, ich habe ja mal das meiste, was ich gelernt habe, bevor ich mit dem Kickboxen angefangen habe, ich ja mir autodidaktisch beigebracht, über Bücher und Videos. Das kann man machen, aber als Empfehlung würde ich das, wenn du nichts anderes machen kannst, mach das. Aber ich sage eins, wenn du einen vernünftigen Trainer hast oder so, dann nimmt dir so viele Fehler weg. Und wenn du einmal einen Fehler eingeschliffen hast, ist es super schwer, das wieder rauszukriegen. Mhm. Ich mache manche Dinge heute noch falsch, die ich mir beigebracht habe, weil ich die einfach für gut befunden habe für mich, die aber technisch doof sind. Kannst du vergessen. Bei mir war das so, also ich habe angefangen, irgendwann habe ich so ein bisschen Sandsacktraining gemacht in so einem Fitnessstudio oben. Und dann kamen welche Leute rauf, eben die auch Trainer waren beim PSV Gelsenkirchen. Liebe Grüße, Axel und Ivo. Rüdiger ist leider schon gestorben, ja, Rüdiger ist schon tot. Die kamen dann rauf und haben mich da trainieren sehen, haben gesagt, wollen Sie nicht mal zu uns trainieren kommen? Ist doch klar. Bin dann da hingegangen, war ich schon so mit einem flauen Gefühl auch im Magen, wie der Kollege das schon beschrieben hat. Ne? Kannte es ja nicht.
Ja, vor allem, wenn du, sagen wir mal, jetzt Anfang, Mitte 30 bist.
Genau.
Du hast 30 Jahre überhaupt nicht
dieses Gefühl. Genau, und habe dann mit denen trainiert. Und die haben gesagt, Alter, du musst bedeutend ruhiger werden. Ich bin da immer nur mit dicken Augen rausgegangen. Ne? Dicke Augen, blutende Nase, dicke Lippe. Weil ich ja auch nie aufgeben wollte. Ne? Du wolltest ja auch dann performen, wolltest ja auch zeigen, was du kannst, was du gelernt hast. Ne? Mhm. Und in Teilen war das möglich, in anderen Teilen halt nicht. Die waren halt viel besser im Boxen halt. Ich konnte halt schon immer sehr gut kicken. Dann haben die gesagt, ja, wolltest du nicht mehr kämpfen? Dann habe ich so einen Taekwondo-Wettkampf gemacht. Mein erster Wettkampf überhaupt, ein Taekwondo-Wettkampf. Weste, Helm. Ne?
Wie alt warst du?
Boah, lass mich nicht lügen. Ich vielleicht, glaube ich, 19 oder was. Und war dann auf diesem Turnier und dann waren drei Gewichtsklassen. Ich glaube, bis 70 Kilo, bis 75 Kilo und alles über 75 Kilo so ungefähr. So ganz eigenartig. Turnier, ich glaube, in Recklinghausen-Suderwich in der Sporthalle. Mhm.
Besten Turniere, ne, in so Sportler.
Ja, ja, und dann habe ich da tatsächlich am Ende gewonnen, wo gar nicht mit zu rechnen war. Und da warst du natürlich super stolz, ne? Aber die ersten, die du verloren hast, halt auch waren so, die hast du halt verloren, weil du vorher schon zu beeindruckt warst. Atmosphäre, wir haben dann mit ITF-Taekwondo angefangen, sprich hier Taekwondo mit Safeties an, also Fuß-Safeties und Hand-Safeties und Schienbeinschonern. Da waren wir viel unterwegs, bevor wir zum Vaku-Kickboxen übergegangen sind irgendwann. Und da war das dann halt dann so, das war schon eine gute Nummer so. Und hast du dann halt ein paar Kämpfe gewonnen und viel auch verloren. Ich habe da schon Wechselschicht gemacht. Das heißt, ich bin teilweise nach der Nachtschicht um 10 Uhr morgens oder 9 Uhr morgens aufgestanden und bin mit denen nach irgendwo hingefahren, ein paar Stunden. Habe dann versucht, auf der Matte irgendwie zu pennen, was natürlich nicht ging, weil du nervös warst und so. Und da ich zu der Zeit so um die 84 Kilo gewogen habe, die schweren Gewichtsklassen immer, also erst die Kinderklassen, dann die Frauenklassen und dann kamen die Männer. Und dann ging es von den leichten Gewichtsklassen zu den hohen Gewichtsklassen. Was immer relativ spät dran. War es natürlich schon richtig kaputt, richtig groggy. Wusste, sie muss heute Abend noch eine Nachtschicht machen und so. Soll keine Ausrede sein. Habe ich aber manchmal als Ausrede benutzt halt. Ne? Und da waren dann halt so Dinger, wo du dann komplett eingebrochen bist. Wir haben zu der Zeit aber auch, oder ich habe zu der Zeit auch falsch trainiert. Also ich habe jeden Tag trainiert und habe quasi meine ganze...
Zu euphorisch auch.
Ja, nee, einfach aus dieser Geschichte viel hilft viel. Das Problem war aber dann vom Wettkampf auch nicht runtergefahren. Wir haben dann kein Sparring mehr gemacht, aber das war noch hartes Pratzentraining gemacht, Samstagtraining laufen. Ich hatte dann eine Woche Pause immer, weil ich eine Woche Mittagsschicht hatte. Das heißt, da musste ich selber für mich trainieren alleine. Und da hast du dann halt immer überpaced und hast dann deine ganze Power eigentlich im Training gelassen und nicht auf die Wettkampffläche gebracht. Mhm. Ja, das war dann halt immer doof.
Also ich hatte beim Karate, dann gab es ja Kumite und Kata. Kata Einzel und Kata Mannschaft. Und Kata Einzel, da hatten wir natürlich eine super Vorbereitung auch. Ne? Du bist dann zum Training gekommen, dann gab es extra Kata-Unterricht. Wir sind ja auch viel auch auf Turniere gefahren, auch wirklich nach Holland und so hin. Und da bist du ja dann alleine auf der Matte. Du bist ja nur mit dir selbst beschäftigt. Du weißt ja, was du kannst. Du weißt, woran du arbeiten musst. Du weißt, wie es aussehen muss. Hatte ich keine Probleme. Natürlich war ich leicht aufgeregt. Aber im Gegensatz zu meinem letzten Wettkampf, den ich je hatte, das war hier noch BJJ, da sind wir auch nach Holland gefahren. Ich habe mich null vorbereitet. Ich habe einfach nur gesagt, ich komme mit, mach das mal mit. So, und dann bin ich da hingefahren. Wir kamen sogar noch eine Viertelstunde vor Beginn an. Dann direkt die Waage und ich war mit einem Kilo, glaube ich, gerade noch so drunter. Also das war wirklich sehr, sehr knapp. Und dann hieß es ja, in einer halben Stunde fängst du an, mach dich mal warm. Dann habe ich mir noch ein Corny reingeballert.
Total dumm.
Eine Banane, total dumm. Und stand dann auf der Matte, war super aufgeregt, war so richtig fast so innerlich am Zittern und dann auch schnell verkackt. Ne?
Ja, das sind ja die ersten Wettkämpfe. Die ersten Wettkämpfe, die wir mit den Monkeys gemacht haben, wo wir auf Grappling-Wettkämpfe gegangen sind, war es halt so, dass wir dann auch die Leute da, wir haben uns nicht explizit darauf vorbereitet. Wir haben aus dem Training, sind dahin und haben die Wettkämpfe gemacht. So nach dem Motto, mach mal. Stefan hat immer gesagt, ja komm, dann fahren wir hin, mach mal. Und dann haben wir dann halt da gekämpft. Und
ich meine, ist ja auch Erfahrung.
Andere Güms haben sich halt explizit auf Wettkämpfe vorbereitet. Ne? Reine Grappling-Gyms, ne? Die natürlich eh schon im Vorteil sind, weil die mehr Mattenzeit haben. Ne? Aber für uns war das halt immer super interessant. Einfach nur Wettkampfluft zu schnuppern, eben solche Geschichten. Ja, ja. Du kannst beim Grappling halt Wettkampfluft schnuppern, ohne dass du mit einer zerschossenen Fresse dann irgendwie nach Hause gehst.
Ja, vor allem, es geht da um irgendwas. Auch wenn es jetzt nicht der Weltuntergang ist. Aber klar. Es geht um irgendetwas. Du weißt jetzt, das ist wie so ein Test in der Schule.
Genau.
Du weißt,
es ist wie eine Klassenarbeit.
Es geht jetzt um eine Note, ne?
Genau, es ist wie eine Klassenarbeit oder wie eine Prüfung. Du bist aufgeregt. Jeder Windhund oder jedes Pferd ist aufgeregt, wenn in die Stadtbox gebracht wird. Dann weiß man schon, geht gleich los. Mhm. Ne? Und so ist das auch. Und da musst du halt dein Adrenalin im Griff haben. Ne?
Definitiv.
Also da musst du die Atemtechniken haben und du musst jemanden an deiner Seite haben, der auch die Möglichkeit hat, über verbal oder über Bewegungen dir den Druck zu nehmen. Also wenn du ein sehr elektrischer Typ bist, den lässt du dann ein bisschen Stretching machen. Hast du jemanden, so wie ich zum Beispiel, ich hatte so eine Startapathie, das heißt, ich war vorm Kampf immer super müde. Mhm. Ne, und ich musste mich ja irgendwie mobilisieren.
Diese Müdigkeit.
Ja, weil du die ganze Zeit Adrenalin pumpst und Adrenalin so viel macht deinen Körper einfach müde, weil du die ganze Zeit unter Stresshormonen stehst, auch hier Cortisol ausgeschüttet wird wie Sau und da musst du den Griff kriegen. Ja. Ne, und dann kriegst du dann auch. Das dauert aber ein paar Wettkämpfe, das geht nicht sofort. Manche schaffen das sofort, das ist super. Manche aber diese Grundaufgeregtheit, die Grundnervosität, die hat man halt, ich finde, die gehört auch dazu.
Mhm. Ja? Ich habe diese Grundnervosität ab und zu noch vor der Fickerei.
Ja?
Ja, ab und zu. So, aber es ist so eine schöne Aufregung.
Aber wenn du weißt, heute gibt es was Besonderes.
Ja, ja, gleich geht's los.
Ja,
ne? Gleich geht's Sackrasiert. Los. Ja. Jetzt gleich geht's los, Kinder im Bett. Aber ihr habt aber auch Leute bei euch, die Wettkämpfe scheuen, ne? Die sagen, nee, ich komme nur zum Training.
Wir haben sehr gute Leute. Wirklich sehr gute Leute.
Und was ist deren Begründung?
Gut, wir hatten einen, der hat da ganz klar gesagt, du, tut mir leid, Coach, ich habe nicht die Eier. Also ich finde das, fand er jetzt eine mutige Aussage für einen Kerl, das zu sagen. Ne? Ich habe keine Eier. Ey, MMA?
Okay.
MMA. Ich habe versucht, früher die Leute dann zu bequatschen. Hm. Mache ich nicht mehr. Weil das ist eine Sache, die muss aus dir selber kommen. Die muss hier rauskommen.
Ja, MMA, ne? Auf jeden Fall. Aber würde es jetzt ums Grappling oder so gehen, dann würde ich sagen, komm Junge.
Ja, das haben wir heute gestern gesagt. So. Der eine sagte ja auch noch so, die freuen sich mal, wenn ich dir grüße. Liebe Grüße, Max. Der sagte dann, ja, ich glaube, ich mache den nächsten Grappling-Wettkampf, den wir machen, mache ich nicht mit. Ich sage, warum nicht? Ja, ich habe noch nicht so riskiert. Ich sage, doch, machst du mit. Einfach, ich sage, was hast du zu verlieren? Du gehst da rauf an eine Matte und sammelst Erfahrung. Hm. Bestenfalls. Wenn du Glück hast, gewinnst du. Kommt immer ein bisschen Losglück dabei und dann musst du halt auch Glück haben mit den Gegnern. Ne, und versuchst wenig Fehler zu machen und im Endeffekt hast du dann vielleicht die bessere Seite für dich. Egal, du gehst da rein und machst es. Da beim Grappling kannst du es machen, das ist okay.
Definitiv. Wir hatten gerade am Anfang auch nochmal kurz gesagt, oder du hattest damit angefangen, dass hier gerade bei den Bundesjugendspielen oder was war das?
Bundesjugendspiele, ne? Ja.
Die gleiche Masche ist ja auch, jedem, der teilnimmt, schon eine Teilnahmemedaille um den Hals zu hängen.
Ey, das
ist für mich genauso so eine Herabsetzung von den anderen Medaillen. Dann macht dieses Gewinn einer Medaille großartig, nur weil sie jetzt dann eine andere Farbe trägt oder ein bisschen größer ist. Ich finde irgendwie, das mindert den Wert.
Ich finde mindert den Wert jetzt nicht. Also wenn ich eine Siegerurkunde hatte und ich muss tatsächlich sagen, ich habe, glaube ich, in meiner ganzen Schulzeit nicht einmal eine, oder eine vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe nicht einmal eine Ehrenurkunde. Ich war immer nah dran.
Ja.
Ne? Yeah. Aber ich habe, da will ich nur mal sagen, ne, also ich war in der...
Richard von Weizsäcker höchstpersönlich unterschrieben.
Ja, genau, Richard von Weizsäcker. ich war nicht so der Übersportler, auf gar keinen Fall.
Doch, im Laufen war ich schnell.
Ja, ich glaube, von der Muskulatur her bin ich mehr so ein Marathonmann, weil wo ich den Marathon gelaufen bin, hat mir gar nichts ausgemacht.
Du bist Marathon gelaufen?
Ja, klar.
Wann?
Boah, den Ruhrmarathon, den ersten Ruhrmarathon.
Komplett 42 Kilometer.
42,5, Kollege. Nee, 2. 42,2.
Bist du komplett gelaufen?
Ja, ja, klar.
Wann?
Boah, wann war das? Ey, muss ich nachgucken, weiß ich nicht.
Ja, ungefähr?
Ich weiß es nicht mehr, ehrlich nicht. Das ist schon
15
Jahre her.
Hast du dich darauf vorbereitet oder hast du gesagt?
Ich bin so ein bisschen neben meinem MMA-Training. Habe ich da schon MMA trainiert? Ne, ist noch gar nicht so lange her. Da müsste es irgendwie so 10 Jahre her sein. Neben dem normalen Training habe ich einfach mich ab und zu mal auf meinen Hund genommen und bin mit dem Hund laufen gegangen.
Ja, und dann hast du 42 Kilometer mit. Ja. Auch komplett durchgezogen.
Ja, ja.
Oh Chris, ey, jetzt muss ich ja ganz ehrlich sagen, jetzt kommst du ja langsam an meinen Titel der dreifachen Vereinsmeister ran.
Ja, weil
das ist ja schon sogar eine Hausnummer besser.
Jetzt kam halt so.
Ich finde Laufen so langweilig.
Ich fand Laufen in der Wettkampfvorbereitung räudig. Ich mochte das nicht. Aber
so stupide.
Später, ja, aber später hatte ich dann, es war so einfach, weißt du, du ziehst dir Schuhe an, gehst vor die Tür.
Ne? Es war so einfach.
Gehst vor die Tür und fängst an zu laufen.
Ja, ja, klar.
Ne? Und dann ist halt so Meditation in Bewegung. Ne? Du bist so bei dir und läufst und guckst dir die Natur an, siehst Dinge, die du mit dem Auto, mit dem Fahrrad nicht siehst. Ne? So Viecher, und ich bin dann sowieso so naturaffin.
Weißt du noch, wie viel Platz du gemacht hast von?
Boah, ich war schlecht auf jeden Fall. Ich habe fast 5 Stunden gebraucht. Allerdings habe ich die ersten 10 Kilometer genauso schnell gelaufen wie die letzten 10 Kilometer. Ich habe also, du kriegst ja mal so Durchschnittszeiten, rennst da durch, ne? Also ich habe die ungefähr die gleiche Zeit gebraucht pro 10 Kilometer. Fand ich jetzt cool.
Ich bin 10 Kilometer im Star Wars Kostüm mal gelaufen für einen guten
Boah,
Zweck.
Boah, übel,
ey. Ja, im Sommer.
Übel.
Da war ich sowas von durch.
Ja, glaube ich.
Da haben wir in
Chewbacca?
Nee, in einem Biker Scout. Ich weiß nicht, ob ich welchen Foto finde, blende ich es jetzt mal ein. Wenn nicht, dann müsst ihr mir halt glauben. Da sind wir von Gladbeck gestartet, über Horst, Hessler, Nordsternpark bis hin, und das Finale war direkt damals Zentralbad, Musiktheater, Gelsenkirchen.
Ja, ja. Also wir sind in Oberhausen gestartet und in Essen war dann Oberhausen, Gladbeck, Bottrop, Gelsenkirchen.
Krass.
Essen dann und auf der Rü, ne, da habe ich noch total viele abgelaufen. Also da habe ich echt viele noch überholt. Also
ich muss dich jetzt mal so fragen, ich meine, ich habe es ja auch mitgekriegt, aber pusht dich das schon, wenn so die Leute am Straßenrand stehen und damit diesen...
Voll.
Ja?
Ich habe voll Spaß gehabt. Ich habe nicht einmal...
Also der finale Einlauf, der hat mir richtig nochmal Power gegeben.
Nee, also überall am Straßenrand stehen dann Leute, ne, teilweise Bands und so. Wir sind durch
und so Trommler, ne?
Wir sind da durch Essen-Katernberg gelaufen. Da stand da alles, da so Zechensiedlung, so Tische draußen. Die saßen alle, hatten Bierwagen da stehen, Musik. Ey, Alter, willst du ein Bier? Blablabla und so. Hast du so Interaktion mit den Leuten, auch mit den Leuten, mit denen du läufst, die so ungefähr in der gleichen Stärke sind. Mit denen läufst du ja eine ganze Zeit zusammen. Quatscht ein bisschen halt und so. Also ist was anderes, als wenn ich jetzt sage, pass auf, ich laufe jetzt hier mal eben 42 Kilometer so zum Spaß. Also das ist eine Veranstaltung schon cool. Ich habe auch jede Station mitgenommen und dann habe mir vorhin noch durchgelesen über Marathons. Und da stand halt an jeder Laufstation, an jeder Essstation, sagte, iss was, trink was und geh dabei. Die 2 Minuten, die du verlierst, ist auf 40 Kilometer Mickey Maus,
ja.
Wenn du nicht gerade einen Rekord laufen willst.
Krass, ey, habe ich nicht gewusst, ey. Jetzt sehe ich dich komplett mit anderen Augen.
Boah, ich nicht. Nein, aber es war ein Arbeitskollege von mir, der über 100 Kilo gewogen hat und der sagte, ich laufe einen Marathon. Da habe ich gesagt, was?
Nee.
Dann laufe ich mit.
Und hat er geschafft?
Ja, hat er geschafft. Hat er geschafft, er kam nach mir an, aber hat er geschafft.
Heftig.
Ja, guter Mann. Der hat danach übrigens noch 7 oder 8 Marathons gelaufen.
Boah.
Jo.
Ja, und sowas spornt natürlich auch wieder an, ne?
Ja, ich habe, wie gesagt, einen Halbmarathon mal gestartet. Ich habe einen Halbmarathon hier in Bärtlich gelaufen, bei 6 Grad und Regen. Bin noch vorher in so einen Laufladen rein und habe dann gesagt, ey, was zieht man denn an, mal so ein Wetter? Dann sagte der, ja, kurze Hose und so ein Singlet. Ich sag, wie so ein Tanktop? Ich sag, hast du mal geguckt, ist kalt draußen. Dann sagt er zu mir, ja, musst du schneller laufen. Ne? Ich sag, ja, Alter, ich kann nicht schneller laufen, ich bin froh, wieder durch. Und dann, wo ich dann reingekommen bin nach 21 Kilometern, aber wo keine Zuschauer standen, dann, ne? Habe ich mir so gedacht, Alter, nochmal die gleiche Strecke in 100 Jahren nicht. Aber du gehst da ganz anders dran.
Irgendwann tragen die Beine nicht von alleine, ne?
Also ich bin immer so zwischendurch mal 1 Stunde laufen gewesen. Ja. Ich bin nie jetzt irgendwie so, die größte Strecke war mal, durch mein Auto nach Wülfen in die Werkstatt gebracht und bin von da aus nach Hause gelaufen und habe gedacht, da waren bestimmt 30 Kilometer und im Endeffekt waren es 17, glaube ich, oder so. Das war die längste Strecke, die ich im Marathonvorbereitung gelaufen bin.
Nee, das längste, was ich war, glaube ich, 15 Kilometer.
Allerdings muss ich sagen, im Gegensatz zu meinen anderen Kumpels, die da Marathon gelaufen sind, ne, war mein Puls immer sehr weit unten. Wir sind losgelaufen, dann hatten die schon über 100. Da war mein Puls nochmal 85. Da habe ich schon gedacht, mein Brustgurt ist kaputt. Ja, aber nö, der Puls war halt so niedrig. Gut trainiert.
Ja, das ist der Vorteil von einem Wettkampf. Ne? Auch hier, ich habe jetzt letztens gesehen, die Laura Kierzel, die war auf Octagon, naja, kurz interviewt, oder die du kurz interviewt hast, war ja, glaube ich, ihr erster Wettkampf im MMA.
Ja.
Und sie nimmt da ja jetzt richtig, richtig professionell weiter, geht die weiter, ne?
Ja, habe ich mir gedacht.
So, und sowas pusht natürlich auch.
weil die, das Mädel war top talentiert. Ja. Ey, und übrigens. Und
guck dir jetzt mal die Trainings von ihr an. Ey, also
MMA Munich, ne? Also die Jungs, ich hab die jetzt auf, die wurden mir auf Insta vorgeschlagen, ich habe mir die angeguckt. Ey, liebe Grüße nach München.
Grüße.
Ey, ausgeschlafene Trainer, gute Jungs, top Verein. Empfehlung, also wer in München und Umgebung wohnt, MMA Munich.
Ja. Schlägt der Coach blind vor.
Blind.
Vertraut er auf seine Expertise. Auf jeden Fall, guck mal, da war jetzt ein Wettkampf, da hat sie teilgenommen. Natürlich direkt ein krasser Wettkampf in Frankfurt in der Festhalle vor 10.000 Mann.
Leuten, ja.
Und sowas pusht dich natürlich. Und gerade, wenn du dann als Gewinner oder Gewinnerin in diesem Fall rauskommst.
Und vor allen Dingen ne, mit einem perfekten Takedown-Rücken geholt, mit Mata Leão. Also,
oh, und schön auch
besser kann man
die
nicht.
Rein, ja.
Besser kann man nicht. Ja. Und wenn man sich die Kommentare anhört von den Trainern, dann ist auch wie gesagt richtig ausgefallen.
Ich würde mal gern wissen, wie ihr so zu der Sache steht. Wettkampf, ja oder nein? Schreibt es mal unten in den Kommentare. Und ihr könnt auch mal wieder, ist mir in letzter Zeit so ein bisschen in Vergessenheit geraten, deswegen muss ich euch da jetzt so einmal so ein bisschen anstupsen, auch nochmal reinschreiben, aus welcher Stadt ihr uns seht und wie das Wetter ist. Haben wir auch in letzter Zeit nicht mehr nachgefragt. Deswegen
wäre das hast auch. Du letztens erst gesagt noch.
Ja, ja, okay. Doch. Ja, also schreibt nochmal rein. Auf jeden Fall Wettkampf, ja oder nein? Wo habt ihr Wettkämpfe? Weil die schreiben immer richtig geile Kommentare bei uns rein. Ne?
Ja,
richtig
ja.
Schön ausführlich, finde ich immer gut.
Also ich frage mich natürlich, wie gesagt, pro Wettkampf, welches Argument wäre jetzt ein Argument gegen den Wettkampf?
So wie du vielleicht gerade bei dem einen gesagt hast, nicht die Eier.
Ja, aber
der Stress zu hoch, der Druck zu groß.
Ja, aber ich
nicht
muss,
so das eigene Vertrauen in seine eigenen
in die eigene Leistung.
In die eigene Leistung.
Aber ist das nicht der richtige Schritt aus der Komfortzone?
Eigentlich ja.
Also ich habe jetzt die 2 Euro nicht bei. Ich mache schon mal Klänge ins Phrasenschwein, weil in der Komfortzone findet kein Wachstum statt.
Definitiv.
Das ist halt so. Also wenn ihr besser werden wollt und nicht nur im Sport, sondern einfach auch in eurem gesamten Leben, dann geht raus aus der Komfortzone.
Ja. Mein Tipp generell, du musst dich, wenn du der Meinung bist, das müsste ich jetzt eigentlich machen, aber dein innerer Schweinehund oder weiß nicht, deine Angst sagt dir, boah, lass es lieber sein, ey, komplett ignorieren und direkt geradeaus losmarschieren und machen.
Auf jeden Fall.
Definitiv.
Also vor dem Step, vor dem du am meisten Angst hast, ne?
Machen.
Das ist der Step, der dich eigentlich nach vorne bringt.
Weil was könnte im schlimmsten Fall passieren?
Also solange niemand Schaden nimmt, niemand stirbt, ne? Oder keiner oder irgendwie sowas passiert, macht das. Auf jeden Fall.
Ja, also ich sehe auch keine Nachteile beim Wettkampf und ich finde das auch unheimlich dämlich. Aber da sind wieder so irgendwelche Entscheidungen, die irgendwelche Sesselfurzer getroffen haben. Bei Bundesjugendspielen allen erstmal
eine Siegerurkunde. Ja, das ist jetzt eine Generation, die nicht mehr bereit ist, sich anzustrengen. Das ist Anstrengung. Das gesamte Dingen ist Anstrengung, ist viel Anstrengung. Man investiert da viel rein und du riskierst halt, enttäuscht zu werden. Wobei ich immer sage, wenn du gehst in den Wettkampf rein, gibst dein Bestes und kommst aus diesem Wettkampf raus und du hast dein Bestes gegeben, wirklich. Für dich sagst du, du findest nachher mit Sicherheit noch eine Menge Fehler, aber in dem Moment, wenn du rauskommst und sagst, boah, ich habe alles gegeben. Und dann ist es tatsächlich uninteressant, ob du gewinnst oder verlierst. Gewinnen ist immer geiler, ist keine Frage, natürlich. Und das soll auch so sein. Aber wenn du trotzdem alles gegeben hast, dann kannst du auch mit erhobenem Hauptes als Verlierer rausgehen.
Ich hätte gern, wir haben ja immer diese Thematik gehabt mit dieser mentalen Stärke.
Ja.
So Leute wie, ich muss jetzt wieder auf den Fußball zurückkommen. So wie so ein Zlatan Ibrahimovic, der von sich sagt, ich bin Gott. Die Leute reden sich ja so heftig ein, was ich ja zum Teil eigentlich auch mache, ich kann das, ich schaffe das, ich mache das, ne? Und. Aber wenn die dann wirklich einen herben Verlust haben, sagen wir mal so ein Fußballspiel dann verlieren, wie die sich aus diesem Tief wieder hochholen, das würde ich gerne mal wissen. Da würde ich mal wirklich so einen Profi fragen.
Da gibt es mit Sicherheit mehrere Möglichkeiten, das zu verarbeiten.
Weil du bist ja dann so von dir.
Die einfachste Geschichte ist, die ganze Geschichte abzuhaken zu begreifen, ey, ich bin nur ein Mensch.
Ja.
Ne? Ey,
ja, aber du hast ja die ganze Zeit ja eingeredet, ich bin Gott, ich kann alles.
Ja, du kannst ja einreden. Du musst aber auch feststellen, nein, du bist nicht Gott, du bist ein Mensch. Und wir Menschen machen Fehler. Und wenn du durch einen Fehler verlierst, sagen wir mal jetzt gerade beim Grappling oder so, oder die Deckung fällt in dem Moment, du kriegst einen gezogen. Hey, das sind alles Weltklasse-Sportler. Und das ist ja das, was ich immer sage. Wenn du gewinnst, dann ist es leicht, hier erhaben zu sein und zu sagen, ja, und aber wenn du verlierst, da rauszukommen und dann die fair zu bleiben und dem anderen zu gratulieren zu seinem Sieg und sportlich zu bleiben, was ja das Gros der Leute, ich sag mal 98% der Leute macht. Mhm. Ne? Und natürlich bist du enttäuscht. Du sollst enttäuscht sein. Mhm. Das ist enttäuschend. Du hast dafür Zeit, Liebe, Kraft, Schweiß, Blut und Tränen investiert. Sei enttäuscht darüber und komm stärker zurück. Wir haben viele gehabt, die Wettkämpfe gemacht haben, die haben tolle Wettkämpfe gemacht, haben einen Wettkampf gemacht. Und dann haben die später gesagt, ja, ich wollte das mal ausprobieren. Ich glaube tatsächlich, wenn die gewonnen hätten, und der eine ist
wären die dabei geblieben.
Der eine ist tatsächlich von den Ringrichtern, damals Timo Prang damals hier bei uns, ist von den Wettkämpfen Heimschiedsrichtern komplett verschiedst worden. Weil da waren Leute, die kamen vom Kickboxen und vom Thai-Boxen, die hatten vom MMA keine Ahnung. Und der hat ihm die ganze Zeit am Boden dominiert, außer Guard. Und der verliert dann den Kampf, ich war fassungslos. Ne? Mhm. Aber da machst du halt dann nichts dran. Wir haben Einspruch noch eingelegt und alles. Den Jungen haben wir deshalb verloren, denke ich.
Schade. Also wie gesagt, von Chris und von mir, Daumen hoch, wenn es ums Wettkampf-Thema geht.
Auf jeden Fall.
Probiert es einfach aus.
Auf jeden Fall. Macht einen Wettkampf, wirklich, ohne Flachs. Und von mir aus fangen wir mit dem Laufwettkampf an. Ne, so 10 Kilometer, 5 Kilometer Läufe, macht ihr mit und versuch mal wirklich zu gewinnen. Und nicht nur mitzulaufen, versuch mal zu gewinnen. Versuch mal diesen Ehrgeiz rauszukitzeln. Ne? Also jetzt nicht gerade, wenn du dir gegen die Kindergartenmannschaft deines Sohnes oder deiner Tochter spielst, oder die alle wegzugrätschen, wie damals Winnie die Axt, ne? Winnie Jones. Ne? Das nicht. Ne? Aber die Kids kann man ruhig mal, ne, versuchen, sich da ein bisschen zurückzunehmen. Aber versuch mal einen Wettkampf mitzumachen und versuch den zu gewinnen.
Es gibt diesen schönen Film mit Jamie Foxx, da spielt er, wie heißt er?
Stevie Wonder.
Nicht Stevie Wonder, der andere.
What?
Ray Charles. Ray Charles. Und da ist eine Szene, wie Ray Charles als Kind ja das Augenlicht verliert und fällt hin auf den Boden und die Mutter steht und er ruft nach seiner Mutter und die Mutter steht eigentlich neben ihm und sagt nichts, sondern will, dass er von alleine lernt, jetzt klarzukommen mit der Blindheit.
Ja.
Zerreißt ihr natürlich das Herz, aber das ist so eine Sache, dadurch wirst du dann selbstständig und ich denke mal, kann man so ähnlich sehen mit dem Wettkampf. Also einfach mal aus der Komfortzone raus. Chris, wir kommen zu der neuen Rubrik, die wir haben. Und ich habe euch Knallchargen ja gefragt. Stellt mal dem Chris ein paar Fragen. Und da waren natürlich, ja, ich will jetzt nicht sagen, einige dumme Fragen dabei. Aber diese Fragen braucht er eigentlich. Wir beantworten sie jetzt nochmal. Aber diese Fragen wollen wir eigentlich gar nicht wissen. Aber
teilweise gar keine Fragen.
Sondern, ich lese mal vor. Warte. Wir haben ja einen Jingle für den Coach. Es geht ja darum, mal so ein paar Lebensweisheiten von diesem Herren zu ergattern. Versteht ihr? Da kommt ihr mir nicht um die Ecke und sagt, weiß nicht, was soll ich mir für ein paar Schuhe kaufen, sondern da wollen wir eine richtig geile Frage haben. Ich spiele mal eben den Jingle ab.
Hier kommt der Coach, immer bereit beim Ruf der Hyäne. Sind wir zu zweit, stellt eure Fragen. Seid nicht schüchtern, Chris, der Coach hat euch immer was zu sagen. Von MMA bis zum Boxen, alles dabei. Die Welt des Kampfsports, versuch's mal mit Technik und Taktik. Er gibt euch den Rat, der Coach hat immer was parat. Hier kommt der Coach,
hier kommt der Coach.
Geil.
Stellt eure Fragen mit dem Coach an eurer Seite, gibt es kein Versagen.
Hat Ains schon fast Personenkult.
Danke nochmal an Soltan, für dieses Meisterwerk.
Hammer. Da fällt mir auch gerade ein, am Wochenende, ne, spielt in Horst, ne, Flex.
Können wir gleich eine Empfehlung.
Machen wir eine Empfehlung. Ja. Okay, fangen wir mal an. Also die erste Frage ist, ich kenne den Typen, das ist ein richtig geiler Typ, aber ich lese den Namen nicht vor, du bist ein Pfosten. Wie kann man nur Frühkölsch trinken? Hab dich trotzdem lieb. Ja, ich bin jetzt so ein Typ, ich muss das mal erklären. Ich bin ein Typ, ich fahre irgendwo in Urlaub, genau wie jetzt in Sardinien, dann trinke ich einheimisches Bier. Wenn ich in Spanien bin, trinke ich einheimisches Bier.
In Sardinien war es Nusa oder so, ne?
Ja, es gibt mehrere. Tatsächlich, die haben total viel Pale Ale. Ich mag gar kein Pale Ale. Okay. Ich habe es trotzdem getrunken. Auf jeden Fall, ich trinke einheimisches Bier, weil ich bin halt in Urlaub. Wenn ich in Köln bin, ist ein einheimisches Bier, trinke ich. Und ich bin meistens mit dem Auto da. Und das Schöne an Frühkölsch an Kölsch ist, kannst du 20 Stück von trinken und kannst immer noch Auto fahren. Mhm. Weil ich natürlich nicht gemacht habe, ne, weil ich ein vernünftiger Typ bin.
Ja, wir müssen sagen, wir beziehen uns hier auf dieses Foto, weil ich habe dieses Foto hier hochgeladen und da ist natürlich ein Frühkölsch drauf. Das ist von Octagon in Köln und da waren wir in der Frühkölsch-Brauerei und haben uns, bevor das angefangen ist, noch 2-3 reingeschraubt. Deswegen.
Ja, genau. Und der nächste ist von Christoph Wilkins. auf Instagram, ne? Was guckt und liest der Coach gerade? Und liebe Grüße. Cooler Typ, danke. Weiß ich zu schätzen. Was ich gerade gucke, guck mir gerade den Rufen an.
Ich wusste es.
Nee, ich habe gerade tatsächlich Shogun zu Ende geguckt. Also ich gucke relativ wenig Fernsehen und habe gerade mir diese Doku über den Darm angeguckt.
Ist gut, ne?
Auf Netflix, ja.
Haben wir schon drüber gesprochen.
Über das Bionom, zweite Gehirn quasi im Darm.
Empfehlung.
Und habe jetzt gerade mal mir so ein paar Jingles angeguckt, hier so ein paar Teaser, Yellowstone. Vielleicht fange ich damit an, die Serie Yellowstone.
So ein Western, glaube ich.
Ist Western mit Kevin Costner. Ist ganz cool, glaube ich. Ja, und lesen gerade. Ich versuche immer noch 12 Rules for Life von Jordan Peterson zu Ende zu lesen. Ich bin bei der Hälfte. Ich habe, glaube ich, dreimal angefangen. Ist echt schwer zu lesen. Und das ist auch manchmal sehr dröger Stoff. Und von Noah Harari heißt er, glaube ich, eine kleine Geschichte der Menschheit. Bin ich auch bei der Hälfte ungefähr. Ist ein cooles Buch, kann man sich gut reinziehen. So, und das nächste wäre, warum so ein geiler Typ? Ja, keine Ahnung, irgendwie über die Jahre zum geilen Typen geworden. von Ibim Sjachti, wie trainierst du im Urlaub? Oder ist Urlaub für dich Recovery? Sowohl als auch. Also wenn möglich, versuche ich Gyms zu besuchen im Urlaub. Wenn ich auf Fuerte bin, die haben da wirklich zwei sehr, sehr gute Gyms in der Ecke, wo ich bin. Drei, glaube ich sogar. In einem war ich mal, da war Pedro Schmall, das ist ein hochdekorierter Brasilianer gewesen, der auch schon bei Phuket Top Team BJJ unterrichtet hat. Das war eine sehr coole Nummer, das war sehr cool, die wurde sehr gut aufgenommen. War okay, ey, die haben auch ein gutes Niveau da fürs Training, also das ist nicht ohne. Das ist wirklich cool. Suitemi Akademie Fuerteventura, das ist MMA. Luis Matzinger geschrieben, ich weiß nicht, wie es in Spanisch ausgesprochen wird. Die machen so Combat Jiu-Jitsu und Kosa Boxing ist da auch.
Geil, geil.
Das ist ziemlich cool. Ansonsten versuche ich viel schwimmen zu gehen, wenn mehr da ist. Ich liebe das, schwimmen zu gehen da. Und mache das Übliche, also Bodyweight. Und ich mache allerdings in letzter Zeit unheimlich viel Stretching und Yoga und so ein Kram, Mobility. Weil ich merke jetzt altersmäßig, ich glaube, das ist auch altersgerecht, ich verliere das so langsam und ich habe da keinen Bock drauf, das zu verlieren. Ich versuche da am Ball zu bleiben, das aber echt tatsächlich ein harter Kampf ist, muss ich feststellen. Nibo376. Hast du Tipps, um Ringerpilz vorzubeugen, abgesehen von Hygiene im Gym, zum Beispiel spezielles Duschgel? Ja, Hygiene im Gym ist durch nichts zu schlagen, durch gar nichts zu schlagen. Wenn du kannst machen, was du willst, wenn dein Gym ein useliges Scheißgym ist, dreckig, oder einer das hat und schleppt das auf die Matte, wirst du das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bekommen, weil du im Training deine Abwehrkräfte so runterziehst und über den Schweiß und den engen Körperkontakt. Ist eine ganz üble Geschichte. Also wir hatten toi, noch nie Ringerpilz.
Und dazu zählt,
in 13 Jahren.
Und dazu zählt nochmal, lasst eure Scheißköter nicht über die Mattenhalle rennen.
Ich glaube, die Hunde sind nicht so das Problem. Ich finde es trotzdem nicht gut, aber die Hunde sind nicht das Problem. Das Problem ist halt,
die laufen auch überall durch.
Wenn die Abwehrkräfte runter sind, du hast diese Pilze normal auf der Haut, sind deine Abwehrkräfte, oder hast du eine Antibiose hinter dir, hast Antibiotika genommen, bleib weg vom Training. Deine Abwehrkräfte sind so weit weg, deine Haut ist einfach so empfindlich. Es gibt spezielle Seifen, Defense Soap fällt mir jetzt gerade ein. Die Seife
Cupman Gitchy.
Von Cupman Gitchy, die Seife, die der entwickelt hat. Spezielle Seifen, die helfen und sich vernünftig eincremen, also eine vernünftige Hautpflege hilft. Aber wie gesagt, die Hygiene im Gym und auch die Klamottenhygiene,
A und O
in Ringersportarten, Grappling-Sportarten, in jeder Sportart eigentlich, aber in diesen nochmal besonders.
Auf engen Hautkontakt.
Einer fragt, Sascha Fetzer, muss man Kölsch trinken? Ja, muss man nicht, kann man aber.
Kann man.
Also wie gesagt, ich bin da experimentierfreudig in allen Bereichen. Einer Hundebein, 46282.
Das sind aber auch immer Namen. Ey.
Pilz oder Kölsch. Ja, ich trinke lieber ein gutes Pilz, aber ich mag auch Kölsch tatsächlich, weil es schmeckt wie abgestandenes Pilz. Ja, aber ich mag das tatsächlich. Ich trinke es gerne, weil es kleine Gläser, und da ich weder volle noch leere Gläser mag, sind die halt immer, ne, kommt. Kampfsport und Krafttraining kombiniert? Fragt Thomas Emmerich 87. Ja, ganz klares Ja. Wenn du das irgendwie entweder periodisierst du das, das heißt, ich fahre in der Zeit eventuell mal das Kampfsporttraining etwas zurück. Wenn ich ein Ziel habe, also mehr Kraft oder mehr Volumen, mehr Masse, dann mache ich das, indem ich mein Krafttraining erhöhe. Ansonsten ist Hauptpart Kampfsport, der Rest ist Krafttraining, aber Krafttraining halt kampfsportspezifisch würde ich empfehlen. Wenn man eine Verletzung hat, kann man sehr gut an seinen Baustellen arbeiten, an Dingern, und so arbeitest du an deinen Schwachstellen. Habe ich zum Beispiel Probleme mit dem Rücken oder mit den Schultern oder mit den Knien, was ja im Kampfsport nicht so ganz selten ist, mache ich dafür das Krafttraining. Und zwar meistens Mehrgelenksübungen. Ich bin für freie Gewichte, habe ich eine Verletzung, kann ich natürlich geführte Bewegungen machen. Ich würde Mehrgelenksübungen immer vorziehen, also das übliche Bankdrücken. Ich nehme nur Kurzhanteln, ich nehme ganz selten Langhanteln, weil es nicht gut für die Schultern ist, habe ich gelernt mal und auch erfahren. Dann Dips, Klimmzüge, Push-Ups, Pull-Ups, Dips, Military Press und Rudern und natürlich alles, was so mit Bulgarian Back, Kettlebells, Clubbells, Keulen und dergleichen. Das ist für mich so für Kampfsport der Shit eigentlich. Treppenläufe, Sprints, Schlitten schieben, alles, was ihr so kennt, Leute, was ihr auch auf Videos in den ganzen MMA-Dingern seht, ist absolut empfehlenswert für mich. Lasst euch einen Trainingsplan erstellen von einem erfahrenen Trainer, auf eure Bedürfnisse zugeschnitten. Nehmt mal vielleicht ein bisschen Geld in der Hand für einen Personal Trainer, der euch mal 2-3 Mal berät oder so. Ich halte das für eine gute Sache.
Ja.
Und
das ist zum Beispiel eine gute Frage gewesen. Solche Fragen.
Fand ich auch.
Solche Fragen.
Elksock, ne? Also tatsächlich Elxok. Wie trainieren bei Rücken- und Knieproblemen, schwacher Muskulatur und ungedehnt? Die Frage beantwortet sich eigentlich von selbst. Also schwache Muskulatur heißt Krafttraining, ungedehnt, dehn dich gefälligst. Also mach Yoga, Mobility, Animal Moves, Gymnastica Natural, da ist für jeden was dabei. Ne? Also von mir aus auch Pilates, wirklich, ist kein Scheiß, kann man machen, ist eine gute Sache. Einfach normales 80er-Jahre-Stretching, diese ganzen Geschichte. Rückenprobleme, die Problematik, also Physiotherapeut, der gibt dir Tipps, wie du deine Muskulatur trainieren musst. Ansonsten Personal Trainer, der auf sowas spezialisiert ist, den fragen, welche Übungen, wie machen und dann regelmäßig trainieren. Mein damaliger Orthopäde hat mal gesagt, als ich ihn gefragt habe, wie lange muss ich die Krankengymnastik denn machen? Dann hat er gesagt, ja, erstmal bis zum Tod. Also du kommst da nicht raus. Man neigt ja dazu, immer wenn es einem ein bisschen besser geht, wieder in alte Muster zu verfallen. Tu das nicht. Nimm dir die Zeit, weiß ich nicht, dreimal die Woche 45 Minuten an deinen Baustellen zu arbeiten und 30 Minuten Stretching hinterher zu heben. Finde ich eine gute Idee, ist immer gut und hält dich bis ins hohe Alter fit. Guck dir mich an. Das waren sie. Fragen an den Coach.
Ja, sehr gut. Waren einige gute dabei, andere nicht so gute. Ihr wisst, wer gemeint ist, ne?
Freunde.
Freunde der italienischen Langspielplatte. Also für die Zukunft erwarten wir wirklich mal eine richtig, richtig tiefgründige Frage, wo der Coach nicht einfach so aus dem Lameng hier raus, sondern wo er auch mal in Straucheln kommt. Ne?
Wo ich mal googeln muss?
Ja, wo er auch mal so zurück dich lehnen muss, so Elon Musk-mäßig und erstmal so 10, 15 Sekunden überlegen, bevor du eine Antwort gibst.
Bei 10, 15 Sekunden überlegen würde ich vielleicht.
Ja, wir kommen zu den Empfehlungen. Du hast es gerade angesprochen.
Ja, am Wochenende spielt Flex, einer von meinen Jungs, der eigentlich richtig gut...
der auch schon mal hier im Podcast war.
Im Podcast war und der auch ein sehr guter Deutschrapper ist, wie ich finde. Ist nicht meine Musik tatsächlich, aber ich höre es mir seit er dabei ist, hör's mir halt an und ich find's mega, was der da macht. Und im Vergleich zu anderen, die ich mir angehört habe aus der Branche, muss ich sagen, ich weiß nicht, warum der nicht ganz oben steht. Tatsächlich nicht. Ohne Flax. Ich meine, ich kenne ihn jetzt, aber tatsächlich...
Ohne Flax. Flex.
Flex.
Verstanden? Wortspiel?
Ja. Der oben. Oh, ein Dings, ein Phrasenschwein. Und jetzt muss ich mal gucken.
Wir blenden's natürlich auch ein.
Wir blenden's ein, da ist er. Da ist er doch hier. Die Tickets gibt es bei Event Team, ist auch einfach günstig. Es kostet irgendwie 12 Euro Eintritt. die Bow Vision and Hood Night, 17.05. 18 Uhr, Kultursaal Horst Mitte,
Horst.
Schmalenhorststraße 1 in Gelsenkirchen.
Horst.
Das sind Bugo Ruff, Flex, SKX, Baba, Baba D, Palmfax, Plenty. Die anderen Jungs kenne ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es geil ist. Ich kann leider, ich werde da. Ich habe leider fucking Mittagsschicht. Ich kann nicht hin. Deshalb meine absolute Empfehlung.
Ja, sehr gut. Ich schließe mich dem Ganzen an. Ich kenne die anderen Jungs auch nicht, aber Flex. Und deswegen werde ich auch Flex weiterempfehlen. Und das macht man auch hier in Gelsenkirchen. Man supportet die Leute aus der Hood, ne? Sagt man so.
Genau so. Und nicht anders.
Deswegen geht mal dahin, wer hier aus Gelsenkirchen kommt und wer aus dem Ruhrgebiet kommt, fährt mal nach Gelsenkirchen. Gelsenkirchen-Horst ist immer eine Reise wert, sag ich mal so. Ja,
zieht euch warm an,
einige
Freunde.
Kennen vielleicht Gelsenkirchen-Horst aus, ich habe es nur gehört, ich gucke es nicht, weil ich habe kein lineares Fernsehen mehr, aus Harz-Rot-Gold. Da sind wohl immer viele Familien aus Gelsenkirchen-Horst vertreten. Ja, ja.
Wo läuft denn das?
Weiß ich nicht, RTL oder irgendwo.
RTL 2, oder?
Irgendwie sowas, ja. Habe ich gehört. Naja, Chris, ja, welcome back. Good old Germany, er hat die kurze Hose an. Du hast das Wetter mitgebracht, sehr gut.
Boah, war super warm da, ja. Richtig schön. Das, ey, der Himmel ist so blau. Azzurro, das hat seinen Grund. Aber genau, schönen Tag, habe ich da hinten gehört, das tatsächlich.
Ja. Nächste Woche haben wir den Christian Hiller zu Gast, Freunde.
Oh ja.
Christian Hiller, vom Straßenschläger zum Profiboxer, der sein eigenes Gym hier in Gelsenkirchen aufgemacht hat. Und da wird es mit Sicherheit eine Menge Storys geben.
Gehe ich von aus.
Christian Hiller, ich weiß nicht, ob wir es sagen können, aber ich glaube, der macht da keinen Hehl raus, war ziemlich aktiv, was so die Hooligan-Szene angeht.
Ist das so?
Ja, der war bei der Gelsen-Szene
mit
dabei. Ist dann nach Berlin gezogen, hat dann ziemlich beschissenes Leben gehabt und irgendwann hat er gesagt, okay, ich muss was ändern und ist dann zurück nach Gelsenkirchen, hat seine Frau kennengelernt, Kind gemacht, Profiboxer geworden und dann ein Gym aufgemacht und ist jetzt ziemlich Geschäftsmann, was das angeht.
Hat seinen Weg gemacht, der vom Tellerwäscher zum Millionär.
Ja, sozusagen.
Er hat Millionär wahrscheinlich noch nicht. Also ich würde es ihm wünschen.
Ja. Millionär im Herzen, sagen wir mal so. Leute, bleibt gesund, bleibt sicher.
Bleibt uns gewogen.
Wir sehen und hören uns nächsten Sonntag wieder.
Ja.
Und bis dahin.
Und wir freuen uns über jedes Like. Lasst uns ein Like da.
Haut rein.
Ciao.
Ciao.
Ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.